Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Anwurf. Der Handball-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr. Und heute haben wir uns wieder einiges vorgenommen, haben viele Spiele zu besprechen, Bundesliga, European League, Champions League natürlich. Es gibt einige Personalien, einer hat besonders für Schlagzeilen gesorgt, da wollen wir uns mal beide Seiten genau anschauen. Und natürlich wollen wir beim Frauenball wieder über das sprechen, was die Handballwelt jetzt seit längerer Zeit schon atmet, mit André vor, das Thematik. Da gibt es einige neue Entwicklungen, da wollen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Mein Name ist Sebastian Münus, mal natürlich wie gewohnt, ich nenne heute wieder meinen Experten, also den Tim Detten. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Tim, lass uns wie gewohnt mit den Herren heute anfangen, ein bisschen ausführlicher in diesem Fall, weil bei den Frauen ja die Vorbereitung auf die EM ist, da wollen wir natürlich dann auch noch eine Saison, also eine Vorschau machen auf die EM, also von daher unbedingt nochmal unseren Podcast abonnieren, damit ihr auch dann dies in dieser Woche dann auch jeden Fall auch hören könnt. Wir fangen an in der Bundesliga und wollen uns natürlich mit den Ergebnissen beschäftigen und natürlich auch da einen Blick werfen auf das, was dort passiert ist. Ja, lass uns anfangen mit dem spannendsten Spiel des Wochenendes, mit der Partie Rhein-Neckar-Löwen gegen TSV Hannover Burgdorf. Es war ein erwartet knappes Spiel zwischen den beiden Überraschungsmannschaften in dieser Saison. Bisher am Ende gewinnen die Löwen 32-21 in der Partie, die wirklich absolut auf Augenhöhe gewesen ist und wo es wirklich hätte in beide Richtungen gehen können. Vielleicht sogar ein Unentschieden verdient gewesen wäre für beide Teams.
Ja, und es war ja durchaus auch so zu erwarten, wir haben es beziehungsweise in der letzten Folge ja auch schon angekündigt, dass jetzt sehr wichtige Spiele für die Löwen kommen, nach der Niederlage in Kiel, wo man jetzt dann danach auch wirklich genau wissen wird, ob sie das Zeug haben, da oben sich festzusetzen, und das war schon mal ein erster Schritt. Vor allem, wie dieses Spiel abgelaufen ist, dass sie immer wieder zurückgekommen sind. Sie lagen zwischenzeitlich auch noch mit 2-3 Toren hinten, einem mit 4 Toren hinten. Also das war schon ein ziemlicher Kraftakt, den sie da zu bewerkstelligen hatten. Und dementsprechend ist es wirklich beeindruckend, dass sie nicht aufgegeben haben und am Ende dieses Spiel noch gedreht haben. Für Hannover durchaus bitter, weil es ähnlich wie gegen Kiel so war, dass sie eigentlich über 50 Minuten das Zeug dazu hatten, dieses Spiel zu gewinnen, und das dann am Ende ja ein bisschen bittererweise wegwerfen. Wobei es natürlich auch eben mit der Qualität der beiden Gegner dann geschuldet war auch. Aber ja, ansonsten die Torhüterleistung auf beiden Seiten wirklich überragend. Ebner 16 Paraden, 34%, Belehm 14 Paraden, 33%. Also ja, das war auch ein großer Faktor für beide Teams, dass sie hier so ein Spektakel abgeliefert haben. Und dementsprechend, wie gesagt, für die Löwen sehr, sehr wichtiger Sieg, um weiter sich in der Spitzengruppe festzusetzen. Für Hannover geht es jetzt minimal nach unten in der Tabelle auf Platz 7, aber auch da, ja, glaube ich, kann man trotzdem mit der Bilanz bisher sehr, sehr gut leben, und dass man eben sieht, dass man ja auf Augenhöhe agiert mit den absoluten Top-Teams dieser Saison bisher, und das ist schon ein ziemlicher Schritt, den sie da nach vorne gemacht haben, und dementsprechend kann man da einiges Positives auch wieder ziehen. Auch wenn man eben keine Punkte mitgenommen hat aus Mannheim.
Ja, definitiv. Also sie sind auf jeden Fall auf einem richtigen Weg. Und was halt mich bei den Rhein-Neckar-Löwen auch so beeindruckt, dass sie dann auch in diesen knappen Spielen und diesen Nerven behalten. Ne? Dass sie immer, obwohl es dann auch eng ist, dass sie dann trotzdem ihr Spiel runterspielen können und trotzdem ihr Tempospiel so umsetzen können, um dann auch diese knappen Partien für sich zu entscheiden. Jetzt ja schon wiederholt Male schon, dass sie auch so enge Partien dann am Ende, auch wenn man so denkt, okay, eigentlich unentschieden vielleicht in Ordnung, aber trotzdem, da sind sie dann trotzdem cool genug, um das ja für sich zu entscheiden. Und somit 32-31 gewinnen sie, holen sie damit einen wichtigen Punkt. 32 Buden hat auch Magdeburg geworfen in dem Derby gegen Leipzig. Nur Leipzig hat halt nicht 31 Tore geworfen, das war relativ deutlich. 32-24 gewinnt der SC Magdeburg. Dem muss man sagen, natürlich Magdeburg wieder überragend, aber bei Leipzig setzen sich halt die offensiven Probleme leider fort.
Ja, das ist schon durchaus alarmierend, muss man sagen. In der ersten Halbzeit konnten sie eigentlich noch gut mithalten. 14-11 stand es da zur Pause für den SCM. Ging auch eigentlich sehr, sehr gut los für Leipzig mit einem 4-1-Führung nach 5 Minuten. Dann kamen die Magdeburger ins Rollen und dann ja haben sie sich einfach nicht mehr aufhalten können. Die zweite Halbzeit wurde von Carsten Pitschika in den Highlights als grottenschlecht bezeichnet. Und wenn du dann am Ende relativ deutlich dann diese zweite Halbzeit auch verlierst mit 18-13, ja, ist es schon echt bitter. Ja, und mit 24 Toren holst du eben in Magdeburg gar nichts. Das ist dann einfach deutlich zu wenig. Vor allem, wie gesagt, dieser Trend, den man bisher auch in dieser Saison sieht bei den Leipzigern, ist durchaus ja, alles andere als positiv. Und deswegen steht man auch auf Platz 16 in der Tabelle weiterhin relativ abgeschlagen, muss man sagen. Man hat die viertschlechteste Offensive der Liga mit 237 Toren, auch nur ein Tor vor Wetzlar. Also ja, auch nicht wirklich so viel besser. Auch die Defensive ist jetzt nicht wirklich so überragend. Da ist man auch im unteren Drittel. Also es hapert auf einigen, oder man hat einige Baustellen bei Leipzig bisher. Und ja, das ist auf jeden Fall, es wird ein ziemlicher Kraftakt, da wieder rauszukommen aus dieser Misere. Aber ja, gut, muss man dazu sagen, es war auch Magdeburg. Andererseits kann man halt auch sagen, so stark wie die Belastung im Moment ist für Magdeburg, hätte man sich vielleicht doch was ausrechnen sollen können, wenn man eben ein nahezu perfektes Spiel hinlegt. Also Lukas Mertens hat es gesagt, dass man quasi vom Vereins-WM, vom Superglobe-Sieg über Champions League, über Leipzig jetzt, dann heute anscheinend haben sie frei bekommen, aber dann geht es eben direkt wieder in die Vorbereitung. Also es ist ja wirklich ein absolutes, ja, ein absolutes Tempo, was die Magdeburger hier auch generell, was den Spielplan angeht, aufbringen müssen. Und eine ziemliche Belastung, ja, dass man da trotzdem dann dieses Spiel so deutlich gewinnen kann. Wie gesagt, spricht zum einen für die Magdeburger Stärke, aber eben auch für die Leipziger Schwäche.
Ja, definitiv. Und da wird mit Sicherheit der Druck auch auf André Haber mit Sicherheit auch größer. Also ich kenne ja auch Carsten Günther und auch die Ansprüche in Leipzig. Und dass man ja jetzt nach 9 Partien auf Platz 16 steht, ich glaube, das ist nicht das, was man sich in Leipzig erhofft. Machen wir weiter und kommen zum Topspiel des Sonntags, was natürlich eben um 14 Uhr gespielt wird. HSG Wetzlar gegen die SG Flensburg-Handewitt. Du hast es auch schon angesprochen, Wetzlar, große offensive Probleme. Auch da verloren 22-27 gegen die SG, die sich so ein bisschen auch natürlich festigen kann. Ganz wichtig, auch wenn sie ja natürlich jetzt auf John Gottfried verzichten müssen, dass sie zumindest in der Bundesliga dann wichtige Punkte einfahren.
Ja, und das haben sie wirklich eindrucksvoll gemacht gegen diesen Gegner, der ähnlich wie Leipzig eben ja sich noch schwer tut, in die Saison zu kommen. Man hatte eigentlich das Gefühl so vor 2-3 Wochen, dass sie jetzt so langsam reingekommen sind, aber das, ja, in dem Spiel war es überhaupt nicht so. Nach 11 Minuten führte man schon 7-3, da gab es das erste Timeout von Wetzlar. Nach dem 10-4 kam dann schon das zweite in der 20. Minute. Also das zeigt ja schon, wie schwach auch Wetzlar in diesem Spiel war. Und dann konnte man so ein bisschen, ja, eben immerhin auf 5 Tore halten über das restliche Spiel, kam zwischendurch nach der Pause sogar noch ran auf 2. Da kam nochmal so ein kleiner Funke, aber dafür war dann auch einfach Benjamin Buric zu stark, als dass man da hätte noch irgendwie das Spiel drehen können mit seinen 12 Paraden, 4 Paraden mehr als das Duo auf Wetzlarer Seite. Und ja, alles in allem ein sehr, sehr souveräner, ein sehr verdienter Sieg für Flensburg. Auch da, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dass sie hier die Punkte holen. Gehen damit jetzt auch an Hannover wieder vorbei in der Tabelle auf Platz 6 und bleiben zumindest dran an den Top 5 und dementsprechend gute Leistung von Flensburg, wichtiger Sieg und auch da muss man ja sagen, das war ja die letzten Jahre in Wetzlar oder gegen Wetzlar auch nicht immer so, dass man diese Spiele so deutlich gewinnen konnte, also ich glaube für das Selbstverständnis der Flensburger auch nicht so schlecht.
Ja, definitiv, glaube ich, für sie auch ganz, ganz wichtig, dass man da auch jetzt hier einfach wichtige Punkte einfahren kann. Und Wetzlar, ja, aktuell Platz 12, der ist mal auch nicht so ganz zufrieden, da sind offensiv auch gerade so Mitteposition. Ich glaube, da muss man auch noch schon noch ein bisschen hoffen, dass sich da die Jungs dringend steigern, dass man da irgendwie Lösungen findet, um das Potenzial, was solches im Kader ist, vorhanden, einfach besser ausnutzen kann, um da noch mehr Tore einfach zu erzielen. Lass uns zum letzten Sonntagsspiel kommen, der Partie TBV Lemgo-Lippe gegen den HSV Handball. Ja, was soll man sagen, die Lemgoers stehen auch wie Leipzig unten drinne, haben wieder verloren, aktuell Platz 15, verlieren mit 28-32 in der Partie, die zur Halbzeit ausgeglichen gewesen ist und dann hat man halt 19 Tore kassiert aus Sicht der Lemgo, also da ist es dann ihnen weggelaufen.
Ja, natürlich die bittere Situation bei Lemgo, dass sich Urkastelitz verletzt hat mit einem Riss des Außenmeniskus im rechten Knie. mehrere Wochen wird er fehlen, hat schon im Pokal nicht gespielt, auch gegen Hannover dann in der Liga schon nicht. Dementsprechend ja, hat man jetzt auch ein sehr, sehr junges Torhüter-Duo am Start mit Finn Zecher, der natürlich auch schon eine gewisse Erfahrung sammeln kann, aber natürlich trotzdem immer noch, ja, noch nicht unbedingt diese Konstanz zeigen musste bisher in seiner Karriere. Das ist jetzt natürlich anders. Dazu Leon Goldbecker aus der Akademie. Ja, dementsprechend alles in allem hat es, finde ich, okay gemacht mit 9 Paraden, 24%. Auf der anderen Seite Bitter und Budalic mit 13 Paraden, eben diese vier Paraden mehr, diese 4 Tore Abstand dann erzwingen konnten. Und ja, dementsprechend ist das definitiv eine schwierige Situation für Lemgo. Hamburg hat es wirklich gut gemacht. Eigentlich war es ja über 40, 45 Minuten ein ausgeglichenes Spiel. Danach konnten sich die Hamburger das erstmal auf 4 Tore absetzen in der 47. Minute und auch danach, ja, blieb es dann eben bei diesem Abstand. Das haben sie dann echt sehr, sehr stark gemacht und dementsprechend auch da durchaus verdient dann dieser Sieg für die Hamburger, die wirklich weiterhin sehr, sehr gut in dieser Saison sind. 10-8 Punkte, Platz 9. Also ähnlich wie im letzten Jahr, dass man da relativ schnell auch, man spricht ja auch mal so vom zweiten Jahr, da relativ schnell auch unten rauskommt und sich davon fernhält von jeglichen Abstiegssorgen. Das sieht auch schon wieder sehr, sehr gut aus. Und ja, wirklich einfach gefestigt. Und das sind dann eben solche Spiele, auch da gegen einen Gegner, der im Moment ein paar Probleme hat. Und dementsprechend umso wichtiger für Hamburg dann diese Spiele zu gewinnen. Und für Lemgo, ja, muss man mal schauen, wie sie jetzt eben dieses Torhüter-Problem kompensieren können. Ob Zecher da vor allem ja für Impulse sorgen kann. Was er ja auch schon, wie gesagt, hier und da gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr guter Torhüter auch ist. Aber ja, da liegt auch dort etwas mehr im argen Moment, dass man noch nicht so richtig in den Tritt kommt und ja, weiterhin bei einem Saisonsieg steht, bei 2 Unentschieden und 6 Niederlagen, Rang 15, also dieselbe Bilanz wie Leipzig, nur aufgrund der besseren Tordifferenz davor. Also ja, das ist schon eine schwierige Situation, vor allem wenn man natürlich auch dran denkt, dass eben die letzten Jahre in der Entwicklung eigentlich immer stetig bergauf gingen. Aber ja, ich glaube, Florian Kehrmann wird irgendeine Lösung finden in den nächsten Wochen. Aber ja, das sollte auch da jetzt langsam mit dem konstanten Punkten anfangen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich, klar, du hast 2 wichtige Spieler verloren mit Bjarkim Ellefsson und natürlich auch mit, jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein, Jonathan Karls Bogart, genau, dankeschön, der natürlich auch weggegangen ist natürlich schon für die natürlich schwer zu ersetzen, aber trotzdem sollte da auf jeden Fall ein bisschen mehr rumkommen als aktuell Platz 15, denn ich meine, es sind nur 2 Spieler, gut, okay, natürlich Peter Johannesson dürfen wir auch nicht vergessen, aber trotzdem, da kann man da auf jeden Fall ein bisschen mehr vom TBV Lemgo Lippe erwarten. So, wir machen jetzt kurze Pause, kommen wir gleich zurück, haben noch genug weitere Themen zu besprechen, unter anderem die Füchse Berlin und ihre, ja, kontroverse Entscheidung und natürlich aber noch einige weitere Personalien, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, euer Handball-Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, dann wollen wir weitermachen hier bei Anruf am Handball-Talk und natürlich noch den Blick werfen auf das Samstagspiel. Füchse Berlin gegen BHC, Tim. Ja, Füchse gewinnen denkbar knapp 29-27 in der Partie, die wirklich eng gewesen ist. Und sie konnten sich vor allen Dingen dann auch bei ihrem Torhüter belangen. Dejan Miosalje, 15 Paradenquote von 37% knapp. Also von daher, er hat ihn wirklich ein bisschen nach hinten raus den Arsch gerettet, kann ich mal so sagen.
Ja, durchaus. Dafür ist er auch da, in solchen knappen Spielen. Für die Füchse natürlich auch die Situation auf halb rechts sehr, sehr angespannt. Fabian Wiede hat weiterhin gefehlt. Natürlich fehlt Gitzel weiterhin. Da hat man dann mit Max Benecke und einen Spieler, der und auch Nils Lichtlein, zwei sehr junge Spieler jetzt dabei. Benecke dann dazu ja noch in Potsdam aktiv. Also das ist schon ein ordentliches Pensum, was er im Moment abzuleisten hat. Aber ja, alles in allem machen es beide, glaube ich, ganz gut, haben auch spürendes Vertrauen, sowohl von der Mannschaft als auch vom Trainer, was schon mal für junge Spieler ja auch sehr wichtig ist, dass sie einfach mal machen können und ja, auch nicht den Kopf abgerissen bekommen, wenn sie dann mal irgendwie Fehler machen, hat Benecke auch so gesagt. In dem Spiel 3 von 4, sehr, sehr gut. Nils Lichtlein auch 3 von 3. Fiel natürlich dann auch mit 3 Rechtshändern im Rückraum das gewählte Mittel. Und ja, die Füchse haben sich durchaus schwer getan. Der BHC war lange nah dran. Keine Mannschaft konnte sich da so wirklich absetzen. Beziehungsweise die Füchse haben es mal auf 3, konnten sich mal auf 3 Tore lösen. Dann war der BHC wieder dran, konnte den Ausgleich erzielen. Aber ja, das hat man gut gemacht beim BHC. Umso bitterer dann natürlich, dass man hier nichts Zählbares mitnehmen konnte. Wäre durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen, wenn man dann in der Schlussphase nicht so ein paar kleinere Fehler gemacht hätte, die dann eben gegen so ein Top-Team, auch wenn es vielleicht personell gerade ein paar Probleme hat, dann eben ja tödlich sind. Das ist dann einfach bitter. Aber auch hier kann man, glaube ich, ganz gut was mitnehmen. Als nächstes spielt man gegen Wetzlar. Das sind dann schon eher... Ja, ist dann schon eher ein Spiel, wo man auf jeden Fall punkten muss und auch gewinnen muss. Dementsprechend, vor allem, weil es eben ein Heimspiel ist. Und für Berlin wichtig, dass sie dieses Spiel dann am Ende trotzdem gewonnen haben. Weiterhin das einzige Team ohne Niederlage bleiben in der Liga, weiterhin auf Platz 1, dass sie da durch diese Phase kommen. Auch hier Thema Belastung ist natürlich auch ein Thema. Deswegen geht es da, glaube ich, erstmal darum, einfach die Punkte weiter einzusammeln. Als nächstes geht es nach Minden. Das sind im Normalfall 2 Pflichtpunkte, die man einfach einsammeln muss, auch wenn man sich Minden im Moment anguckt, die ja weiterhin bei 0 Punkten stehen. Und von daher, ja, gutes Spiel für die Füchse in dem Sinne, dass sie die 2 Punkte geholt haben und ja, zumindest auch mit Benecke und Lichtlein da 2 weitere Optionen auf halb rechts haben, die jetzt langsam auch an dieses Level weiterhin herangeführt werden und zeigen, dass sie einfach da sind, wenn man sie braucht.
Ja, im Fall der Fälle ist ja noch Marc Koppel ja mit dabei, auch wenn er ja mehr so der Defensivspezialist mittlerweile ist, aber natürlich trotzdem könnte er immer noch im Fall der Fälle da durchaus eingesetzt werden auf der Position, aber zumindest die Jungs machen das ja bisher sehr, sehr gut, da kann man auf jeden Fall drauf bauen. Dann lass uns weiterhin über die Füchse reden und über deren Entscheidung, die für viel, viel Kritik gesorgt hat. Und zwar geht es um Hans Lindberg. Man hat ihn ja jahrelang schon wirklich einer der Gesichter geworden in Berlin, nachdem er jetzt 6 Jahre dort gespielt hat. Und ja, es ist nun verkündet worden, dass man im Sommer getrennte Wege gehen wird. Das hat Stefan Skretschmar bestätigt, nachdem er Hans Lindberg vorher ein Interview gegeben hatte in Dänemark, wo er gesagt hat, okay, ich werde es nicht mehr sein, werde nicht mehr bei den Füchsen spielen. Ja, es war so ein bisschen schlecht kommuniziert von Seiten der Berliner, beziehungsweise das sorgt oft zu Recht für Kritik, wenn man so liest, was Skretschmar erzählt.
Ja, ist schon sehr schwach von dem, was man so hört, wie die Füchse damit umgegangen sind. Also das, was Lindberg auch bei Sky im Interview gesagt hat, nach dem Spiel gegen den BHC, also, dass sich der Verein natürlich auch umgucken kann, das ist ja vollkommen normal.
Zumal er auch 41 ist, Hans Lindberg. Genau. Also da muss man sich irgendwann mit einer jüngeren Variante beschäftigen.
Aber vor allem bei so einem Spieler, der jetzt über Jahre dein Torgarant war, wirklich Jahr für Jahr, auch in diesem Alter, ihn dann so zu hintergehen in einer gewissen Weise und nicht offen mit ihm zu kommunizieren. Also das hätte er wahrscheinlich verstanden. Also warum sagt man nicht einfach, okay, guck, wir sind uns jetzt gerade noch nicht so ganz sicher, wir gucken oder wir schauen, was unsere Optionen sind, abgesehen von dir. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig, dass man eben das nicht so kommuniziert. Er hat gesagt, er hat es eben auch erst über die Presse erfahren, was halt dann auch echt nicht gut ist von Berlin und was ich so auch nicht erwartet hätte. Also das ist schon echt kein gutes Licht, was da auf die Macher in Berlin geworfen wird. Natürlich ist das auch die Seite von Lindberg, aber ich sag mal so, warum sollte er jetzt irgendeinen Unfug erzählen? Also von ihm aus war es so, dass es eben durch die Presse erfahren hat, hat dann angefragt, ja, stimmt das? Seid ihr auf der Suche? Und dann, ja, okay, wir haben da eine andere Option. Okay, gut, dann interessant. Ja, wie gesagt, das wirft kein gutes Licht auf die Füchse. Hat Lindberg als so verdienter Spieler auch absolut nicht verdient. Und ich bin sehr gespannt, weil an sich, dass er das Niveau weiterhin hat, auch Spitzenhandball zu spielen, das zeigt er auch in dieser Saison wieder. Ja, das ist dann, ich bin gespannt, wo es ihn hinführt, ob es dann zurückgeht nach Dänemark, ob er ja, vielleicht sogar noch in der Bundesliga woanders unterkommt, wer weiß. Aber ja, schauen wir mal. Ich sag mal so, wer weiß, vielleicht geht es ja zurück nach Hamburg.
Jetzt gucken wir mal, in Hamburg ist ja schon ein anderer, sehr erfahrener Spieler auf der Außenposition, also von da könnte man ja nochmal drüber nachdenken, aber ich glaube, er fühlt sich, glaube ich, noch fit genug. Ich meine, die Außenposition ist auch etwas, wo man auch nicht so diesen viel Körperkontakt hat, da kann er mich sicher durchaus mal vorstellen, dass er noch ein bisschen länger spielt, aber ja, sehr, sehr unglücklich, maximal, weil sie das umgegangen sind, also da hatte ich eigentlich auch gerade von Leuten, die es halt auch kennen, ne, Bob Hanning, Stefan Kretschmann, das sind ja auch gestandene Männer, die wissen ja auch, wie das Handball-Business abläuft, dass sie da so hervorgehen, wundert mich wirklich sehr. Also da bin ich auch sehr, sehr verwundert. Ich meine, es geht ja auch darum, dass man jetzt erfolgreich sein will. Und da kann man natürlich auch so eine Geschichte einfach überhaupt nicht brauchen. Denn das bringt einfach unnötige Unruhe rein. Und dann natürlich auch nicht nur bei Frust für Hans Lindberg, sondern auch die anderen Spieler werden sich fragen, okay, gut, warum gehen wir so mit so einem erfahrenen und auch gestandenen Spieler in der Mannschaft um? Also ja, sehr, 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 sehr kurios, wie man sich dort da entschieden hat, so umzugehen. Dann lass uns Themen mit ein bisschen weiter schauen und auch mit einer weiteren Personalie beschäftigen, und zwar den Blick werfen auf Nico Büdel, denn er bekommt einen neuen Vertrag. Sein Vertrag ist verlängert worden bis 2024 bei HC Erlangen und ja, absolut verdient, wirklich einer der Leute, der Köpfe dieser Mannschaft, und ja, macht das Beste schon seit Jahren, also von daher absolut richtige Entscheidung.
Ja, absolut. Also dass wir durchaus Nico Büdel-Fans sind, ja, haben wir schon in den letzten Monaten rausgehört. Ich finde auch diese Saison, der Aufschwung mit dem HCR lang und da, wo sie im Moment stehen, das ist eng mit ihm verbunden. Er ist sehr, sehr wichtig für dieses Team, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Das ist ja auch das, was in der Pressemitteilung auch so ein bisschen hervorgehoben wird, dass man ihn eben nicht verstecken muss. Und das ist für Mittelleute ja jetzt nicht das Typische ist. Dementsprechend, ja, hat es schon weit gebracht. Ich bin gespannt, wenn der HC Erlangen so weiter spielt, ob dann das Thema Nationalmannschaft vielleicht auch nochmal aufploppt. Schauen wir mal. Aber an sich wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Auch da absolut verständlich für beide Seiten. Er hat auch gesagt, er fühlt sich sehr, sehr wohl, auch mit seiner Familie in Erlangen. Und dementsprechend, ja, sehr, sehr coole Geschichte.
Ja, definitiv. Also wir freuen uns auf jeden Fall für ihn, und wir sind ja immer jemand, die ihn gerne mal Richtung Nationalmannschaft redet. Das müssen wir durchaus uns eingestehen, aber natürlich trotzdem, also er hat wirklich gute Leistungen bezeigt und durchaus bewiesen, dass er als Denker und Lenker da auf der Position fungieren kann. Dann lass uns auf eine weitere Personalie zu sprechen kommen, Tim, auf das, was in Melsungen abgegangen ist. Haben wir gewonnen unter der Woche mit 28-18 gegen den ASV Hamm-Westfalen, und dann gab es noch die Information, dass Gleb Kalarasch, der Kreisläufer, seinen Vertrag bis Saisonende verlängert hat, soll dann auch weiterhin, vor allem auch gerade nach der Verletzung von Phil Lemke, eine wichtige Rolle einnehmen.
Genau, ja. Auch da absolut verständlich, dass man das macht. Ja, vor allem aufgrund dieser ständigen Verletzungssituation, die man eben ja gefühlt seit ein, zwei Jahren immer wieder hat, und immer noch nicht so richtig weiß, wann kommt Lemke zurück. Auch moralisch fehlt ja jetzt im Moment. Ja, ist es ja absolut, absolut verständlich, dass man hier einfach ja, diese Verstärkung, als die er sich erwiesen hat, behält. Man hofft natürlich, dass diese positive Entwicklung weitergeht, und dann ja, auch da absolut verständliche Entscheidung. Gut für ihn, wie gesagt, hat bisher überzeugen können, und ja, von daher noch ein weiteres halbes Jahr mindestens, und dann ja, schauen wir mal, wie die Situation dann aussieht, wenn er weiterhin so aufläuft und sich die Situation vielleicht nicht groß ändert. Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht sogar noch ein bisschen länger geht, aber ja, warten wir mal ab.
ja, wir warten einfach mal ab, wie es dort weitergeht. Ich meine, er hat wirklich eine gute Leistung gezeigt, hat sich da wirklich nahtlos eingefügt und bringt auch gerade seine Qualität da auf jeden Fall, ja, so unter Beweis stellen. Lass uns dem so ein bisschen, ja, auch nochmal auf das zu sprechen kommen, was zurzeit so ein bisschen in Göppingen los ist. Verloren unter der Woche am Donnerstag gegen Stuttgart, nachdem man ja eigentlich zuvor klar gewonnen hat in der European League, 46-30 dort gegen den kleineren West Brem-Verein gewonnen hat, aber trotzdem natürlich die Niederlage, dann auch noch im Duell gegen Stuttgart im Derby. Also so richtig, richtig rund läuft es aktuell bei Göppingen nicht.
Nee, das stimmt. Man hängt so ein bisschen im Mittelfeld, Platz 13, 5 Punkte bisher. Ja, irgendwie ist es noch nicht so großartig, was man da abspielt. Natürlich dieses Duell gegen Stuttgart am Ende sehr, sehr bitter. Auch da muss man eigentlich einen Punkt holen. Also die letzte Situation, dass sich auch so ein erfahrener Mann wie Gilberto Duarte so bei 10 Sekunden auf der Uhr diesen Wurf nimmt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Aber gut, kann passieren, dass man die Uhr vielleicht mal aus dem Blick gerät in so einer Situation. Aber ja, wie gesagt, von so einem erfahrenen Spieler würde ich das schon erwarten. Dazu, ja, ist man im Pokal ja auch raus gegen den BHC und relativ deutlich ja auch. Andererseits, ja, gab es dann auch eben dieses Spiel in Flensburg, was man lange auch gut mitgehalten oder wo man lange gut mitgehalten hat. Also es ist so ein bisschen so eine gewisse Wundertüte, dass man so nicht so richtig erwartet oder nicht so richtig wissen kann, was man erwarten kann von Göppingen. Kann ja auch noch weiter zurückgehen. Knapp einen Monat das Spiel gegen Wetzlar, wo Wetzlar ja auch vorher noch keine Punkte geholt hatte. Und auch da eben lässt man einen Punkt liegen. Ja, das ist schon eine sehr schwierige Situation. Also wie gesagt, sie haben so dieses komplette Spektrum. Ne? Also knapper Sieg gegen Gummersbach, auch das muss man in der Verfassung, in der Gummersbach ist, auch erstmal schaffen. Man hat Lemgo rausgeworfen aus dem Europapokal, sich da qualifiziert. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Negativ-Erlebnisse. Also es ist ein bisschen, sie sind irgendwie nicht so richtig greifbar. Und das ist natürlich auch dann für den Trainer sehr, sehr schwierig, wenn man gefühlt jede Woche von einer neuen Herausforderung steht und nicht so richtig weiß, wo das Team ist. Wie gesagt, mit der Europapokalbelastung wird es, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass es konstantere Leistungen gibt. Aber ja, das wäre natürlich für alle Seiten ideal. Aber ich befürchte, das könnte jetzt erstmal die nächsten Wochen so weitergehen mit so einem Auf und Ab in Göppingen.
Ja, das ist mit Sicherheit durchaus möglich. Ich meine, er hat halt eigentlich gehofft, dass man so ein bisschen abgeregt hatte. In der Ende der letzten Saison waren sie ja das einzige Team, was im Europacup so ein bisschen stabil auch gewesen ist. Also von daher ist es schon ein bisschen verwunderlich, warum oder was da im Sommer passiert ist, dass man halt nicht mehr diese Konstanz an den Tag legen kann, auch diese knappen Duelle dann auch für sich entscheiden kann. Also schon ein bisschen überraschend. Auf jeden Fall mit Sicherheit auch der Druck nicht gering in Göppingen, wenn man hat ja immer natürlich große Ziele, möchte auf jeden Fall wieder in Europa mit dabei sein, möchte natürlich auch in Europa erfolgreich sein, also von daher schauen wir mal, wie es dann weitergeht für RUV und sein Team. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann zurück, schauen natürlich auch weitere Ergebnisse aus Europa und natürlich noch auf andere Ergebnisse, natürlich noch der Blick auf den Frauenhandball, deswegen bleibt dann hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen uns natürlich mit weiteren Ergebnissen beschäftigen, mit weiteren News beschäftigen. Den Blick werfen, wir haben es schon kurz angesprochen, auf die European League. Dort ist ja jetzt der erste Spieltag durch gewesen. Wollen wir natürlich den Blick darauf werfen, wie sich deutsche Mannschaften geschlagen haben. Wir haben schon gesagt, Göppingen klar gewonnen, 46-30 gegen Feyer Veszprém. Und natürlich auch den Blick werfen auf die Füchse Berlin, die ja aktiv gewesen sind, haben HC Motor Saporosche mit 38-27 besiegt, haben auch also von da aus sie wirklich absolut in Torlaune sind gewesen.
Ja, absolut. Relativ früh auch entschieden, dieses Spiel. Mit 19-10 ging es in die Pause. Also da, ja, haben die Füchse wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Jakob Holm, 8 Tore, 7 Assists, wirklich sehr, sehr stark. Auch Vujovic auf Außen mit 9 Toren, sehr gut. Kirejev, 16 Paraden, 37%. So die wichtigsten Faktoren. Dementsprechend hochverdienter Sieg für die Füchse und ähnlich bei Göppingen auch sehr torreich, 23-18 zur Pause. Danach konnte man sich dann eben Stück für Stück auch absetzen. Von daher, ja, durch einen 4-0-Lauf zum Start in der zweiten Hälfte, dann lag man schon mit 9 Toren vorne und dann war das auch schon entschieden, dieses Spiel. Also wirklich sehr, sehr guter Start für die beiden Mannschaften. Und wie gesagt, bei Göppingen ist es echt sehr, sehr interessant zu beobachten, wie sich die Ergebnisse über die letzten Wochen so ein bisschen wie die Ergebnisse eben gelaufen sind. Wichtiger Sieg.
Widerspruch stehen, ja.
Ja, wichtiger Sieg, nachdem man ja auch vorher in der Liga 4-mal verloren hatte, unter anderem ja auch gegen Hamm, das hatte ich gerade gar nicht erwähnt. Auch das Spiel war ja noch dabei. Ja, wie gesagt, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Morgen 18:45 bei Benfica, beim aktuellen Titelträger. Das wird auf jeden Fall eine harte Nummer, wobei man sagen muss, dass Benfica bei der Club-WM jetzt nicht wirklich überzeugt hat. Also, ja, das sollte ein interessantes Spiel werden, aber wie gesagt, Balköping, schauen wir mal.
Ja, schauen wir auf jeden Fall mal. Ich meine, Benfica hat ja auch gewonnen, 29:25 gegen Tatran Preshov gewonnen gehabt, also auch jetzt nicht so überzeugend gewesen. Aber sowieso die portugiesischen Teams ja, haben sich schwer getan. Sporting Lissabon 31:30 gewonnen gegen Alpe Hart, also da haben die Österreicher wirklich alles gezeigt. Bitter natürlich, dass sie diese Partie nicht für sich entscheiden konnten und zumindest einen Punkt mitnehmen konnten in Lissabon. Und lass uns auf das letzte deutsche Team in der European League zu sprechen kommen, Tim. SG Fans Brande wird 35:30 gegen TM Benidorm. Ja, auch da mit dem Sieg gestartet, glaube ich, ganz, ganz wichtig, auch wenn man vielleicht ein bisschen knapper gewesen ist, als vielleicht erwartet.
Ja, es war schon ein hartes Stück Arbeit. 16:19 langt man zur Pause hinten. Konnte das Ding dann in der zweiten Halbzeit drehen. Ja, für die Flensburger auch da wieder, wie gesagt, das Spiel ohne Gottfriedsson musste sich wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen eingrooven. Das war ja auch, ja, wie gesagt, ein bisschen einfach schwierig. Es ist eine andere Situation. Ohne ihn, das ist ja auch ganz klar. Goran Johannessen hat es gut gemacht. 7 Tore, 4 Assists. Konnte ihn da ganz gut ersetzen. Auch wichtig, dass ein Aaron Menzing jetzt wieder zurück ist. Hat auch in der Liga für einige Akzente sorgen können. Gegen Wetzlar mit 2 Toren. Dementsprechend auch da, wie gesagt, ist es extrem wichtig, dass man da zumindest so sonst auf die Breite zumindest einigermaßen ja, zurückgehen kann. Das ist schon mal gut. Und ansonsten, wie gesagt, ja, wichtiger Sieg. Man ist auch hier, das war der deutlichste Sieg in der Gruppe, also auch da erstmal Tabellenführer. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht aus. Und als nächstes geht's gegen Pauk aus Frankreich. Auch das wird, glaube ich, ein Spiel, was sehr eng werden kann. Haben ihr erstes Spiel auch gewonnen. Gegen Istads aus Schweden mit 4 Toren. Auch in der Liga dann gewonnen. Da läuft es, glaube ich, auch ganz ordentlich bisher für die Franzosen. Ja, Rang 6 bisher. Also auf jeden Fall ein Team, was man auch erstmal schlagen muss. Ich glaube, das wird auch könnte ein sehr enges Duell werden. Ein sehr unangenehmer Gegner. Also ja, für die Flensburger, ja, eine Aufgabe auf jeden Fall.
Ja, durchaus. Also da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere spannende Spiel jetzt am Samstag, am Dienstag, was jetzt anstehen wird. Und auch die Füchse mit Bidas und Irun, auch nicht so ein einfacher Gegner, den man eben mal so wegfegen kann. Haben wir auch gewonnen zum Auftakt mit 35:26 gegen Aguas Santas. Also von daher waren da keine einfachen Aufgaben. Die Gruppen sind natürlich auch nicht so super einfach. Wenn man guckt, Göppi natürlich auch mit Montpellier mit dabei, mit Kadetten Schaffhausen. Also von daher sind ja, spannende und schwierige Aufgaben, die auf die deutschen Mannschaften jetzt noch in den kommenden Wochen warten, bis zur Pause, bis zur WM-Pause. Und dann wollen wir jetzt aber den Blick werfen von der European League auf eine Klasse höher gehen, zur Champions League. Und uns natürlich dann auch mit den deutschen Mannschaften beschäftigen. Tim, lass uns mit dem Erfolg anfangen von Magdeburg, denn sie haben ja 35:35 in West Brem gespielt. Das musst du auch erstmal schaffen, auch wenn natürlich West Brem so ein bisschen im Umbruch ist, aber trotzdem gute Leistung von Magdeburg, die ja quasi ja aus von der Club-WM quasi direkt nach Ungarn geflogen sind, so gefühlt.
Ja, eben vor dem Hintergrund war das eine sehr, sehr starke Leistung. Wie gesagt, Omar Ingi Magnusson 8 Tore, auch Christiansson mit 7 Toren, Mertens mit 7 Toren. Also die drei haben es offensiv sehr, sehr stark gemacht. Nikola Portner wieder mit einem überragenden Spiel, 17 Paraden, 33%, hatte 8 Paraden mehr als Chupara und Corrales zusammen. Also ja, ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel. Und dementsprechend wichtige Punkte für Magdeburg. 7 Punkte haben sie jetzt nach 3 Spielen, nach 5 Spielen sind Dritter, so rum, und bleiben damit, wie gesagt, dran an West Brem und an PSG. Und das sieht schon echt gut aus. Vor allem, wie gesagt, was die Belastung angeht, ist das schon echt eine starke Leistung, da in West Brem vor allem auswärts da dieses Spiel so zu bestreiten. Und von daher, ja, kann man auf jeden Fall gratulieren, dass man eben da auch noch zurückgekommen ist. In der Viertelstunde Verschluss lag man noch mit 3 Toren hinten. Also ja, da zurückzukommen, ist schon echt ja, aller Ehren wert, sehr, sehr stark.
Und dann lass uns zu, ja, so ein bisschen unserem Problemkind kommen, in Anführungsstrichen, Tim. Dem THW Kiel haben in Nord mit 38-30 verloren. Aktuell Platz 5, nur 4 Punkte nach 5 Spielen. Das ist definitiv zu wenig, zumal sie wieder so viele Tore auswärts kassiert haben. Also setzt sich wirklich fort dieser Trend, dass sie einfach auswärts ihre Abwehr nicht hinbekommen und offensiv einfach auch da nicht mithalten können.
Ja, ist schon echt definitiv besorgniserregend. 4 Punkte nach 5 Spielen, das ist definitiv zu wenig, auch wenn die Gruppe natürlich sehr, sehr stark ist. Das darf man nicht vergessen. Also es sind, glaube ich, schon mindestens 6 Teams, die eigentlich alle den Anspruch haben sollten, zumindest viele Punkte zu holen. Das steht außer Frage, aber trotzdem darfst du nicht mit 8 Toren in Nantes verlieren. Vor allem muss man ja sagen, dass es auch noch hätte schlimmer kommen können. Also 10 Minuten vor Schluss stand es 35-22. Ich glaube, da hat Nantes dann auch nochmal ordentlich einen Gang rausgenommen in den letzten 10 Minuten und die Kieler dann nochmal ein bisschen machen lassen. Aber das ist schon echt schwach, vor allem in der ersten Halbzeit wieder 20 Gegentore. Das ist einfach viel zu viel. Ich verstehe es auch nicht so ganz. Hat Torhüter-Duell 3 Paraden weniger als Nantes. Okay, kann man vielleicht im Normalfall noch kompensieren, aber irgendwie ist es dann einfach deutlich zu wenig. Man hat eine deutlich schwächere Wurfeffektivität gehabt, 58% zu den 70 von Nantes. Das ist dann, wie gesagt, einfach deutlich, deutlich zu schwach. Und das ist schon echt ein bisschen schwierig im Moment bisher. Und jetzt gegen Aalborg wird es nicht einfacher, die nächste Aufgabe. Klar, immerhin ein Heimspiel, aber das ist schon echt. Also die nächsten 3-4 Spiele in der Champions League, also gegen Aalborg, gegen Barca dann, in Barca, gegen Nantes, in Aalborg. Also ich sag mal so, das, wie gesagt, man hört es an den Gegnern, das ist eine sehr, sehr starke Gruppe. Das sind sehr gute Gegner, aber trotzdem sollte der THW den Anspruch haben, da mindestens mal besser auszusehen und eigentlich auch die Spiele eng zu gestalten. Ich bin sehr gespannt drauf, ob sie sich jetzt fangen können. Hatten eben seit dem neuen Spiel auch kein Spiel in der Bundesliga. Konnten sich ein bisschen regenerieren. Vielleicht hilft das jetzt auch in der Vorbereitung auf dieses Spiel gegen Aalborg. Aber da muss auf jeden Fall eine Reaktion her. Dementsprechend, schauen wir mal. Und wie gesagt, vor allem diese Defensivleistung in der Champions League bisher, das ist einfach zu schwach. Also 38 gegen Celje zu bekommen, 40 gegen Kielce und jetzt auch wieder 38 gegen Nantes. Boah, also das ist schon verwunderlich auch auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Das ist absolut verwunderlich, was sie da gemacht haben. Also das geht einfach nicht. Also da muss auf jeden Fall eine Steigerung her. Also der Philipp hier hat auf jeden Fall gefordert. Ich glaube, der wird seine Jungs auch mal ordentlich mal getriezt haben, dass sowas auch einfach nicht geht. Ich meine, das ist jetzt auch zum, ich glaube, 3. Mal in Folge in der Champions League der Fall gewesen, dass man so deutlich so viele Tore kassiert hat. Das ist einfach zu viel. Das ist auch eine Einstellungsgeschichte irgendwann. Also das ist einfach, klar, natürlich, die Gegner sind hart und so weiter, aber ich denke, du willst doch als THW Kiel auch mit den Top-Leuten messen und dann musst du halt auch einfach eine bessere Leistung dort hinlegen. Also von daher, ich erwarte Aalborg und sollte es da nicht hin werden. Also da muss man auch dann schon mal auch die Spiele in die Kritik nehmen. Natürlich auch, ne, das kann einfach so nicht sein, dass du sie da sowas ableistest, weil ich meine, der Kader ist eigentlich zusammengeblieben. Klar, es fehlen 1-2 Spiele, aber deswegen 38 Gegentore zu kassieren, boah, also nee, das glaube ich jetzt nicht unbedingt. Also da muss ich deutlich was verbessern. Das muss ich aber auch bei Porto, wie ich finde, Tim. Also die haben auch wieder verloren gehabt in letzter Woche gegen Gokutmen mit 7. Überhaupt bisher gar keine Punkte geholt. Immer deutlich verloren, auch gegen Mannschaft, wo ich sage, okay, das ist eigentlich mindestens auf Augenhöhe. Zagreb, Bukarest, klar, das sind keine einfachen Gegner oder so, aber ich finde irgendwie Porto ist bisher für mich die größte Enttäuschung bisher Champions League-Saison.
Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Es läuft überhaupt nicht. Das ist schon verwunderlich. Aber man muss auch sagen, selbst in der Liga sind sie bisher sehr, sehr schwach. Tun sich noch schwer mit Platz 7 im Moment. Okay, auch ein Spiel weniger als die davor, aber selbst mit einem Sieg kann man dann nur auf Platz 4 vor. Und das ist definitiv noch nicht wirklich die Saison von Porto. Haben ja auch in der Liga gegen Águas Santas verloren, das Spiel. Also auch da ist einiges noch nicht, greift noch nicht ineinander. Und ich befürchte einfach, für Porto ist es jetzt schon eigentlich gelaufen. Klar, es sind nur 3 Punkte Rückstand auf Bukarest, aber die sehen so aus, als dass sie noch ein paar Punkte holen werden. Also es ist schon ein sehr, sehr gutes Team, vor allem für Porto die nächsten 2 Spiele auswärts beide, in Paris, in Magdeburg, dann wieder gegen Magdeburg und gegen Paris, also die nächsten 4 Spiele. In der Form, in der sie sich befinden, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie da Punkte holen. Und dann, ja, wie gesagt, könnte es schon gefühlt irgendwie zu spät sein, mit dem Punkte holen anzufangen. Dann kommen eben die Spiele, die du dann definitiv gewinnen musst. Aber wenn du diesen Druck hast, weiß ich nicht so richtig, ob sie damit dann in dieser Saison umgehen können. Aber ja, dementsprechend warten wir mal ab, wie sich das über die nächsten Wochen so entwickelt. Aber ich glaube, das sieht im Moment echt nicht wirklich gut aus für Porto. Und da muss dann schon eine ziemliche Leistungsexplosion kommen, dass sie hier wirklich noch eine Chance haben, weiterzukommen. Weil im Moment, ja, gibt es jetzt nicht so viel, was Hoffnung macht.
Nee, das gibt es definitiv nicht. Und da werden wir natürlich genau drauf schauen, wie sie dann schlagen werden. Sowieso die European League und Champions League werden weiterhin natürlich bei uns im Programm sein. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen gleich zum Gespräch dann noch über den Frauenhandball, über das, was dort passiert ist und über eine weitere interessante Entwicklung im DHB. Da wollen wir gleich drüber sprechen. Hier bei Anwurf, euer Handball-Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, und jetzt sind wir zurück. Und bevor wir uns mit dem beschäftigen, was den Frauenhandballsport so seit Wochen jetzt beschäftigen, wollen wir erstmal den Blick werfen auf eine andere Entscheidung vom DHB. Die hatten am Wochenende, hat der Bundesrat getagt und sie haben eine wegweisende Entscheidung, wie sie selbst sagen, gemacht in dem Jahrzehnt des Handball, wie sie es ja nennen, in diesem wirklich mit vielen Turnieren, was sie selbst ausrichten. Und zwar wird es mehr Mitgliedsbeiträge von den Landesverbänden geben. War ja viel darüber diskutiert worden. Aktuell gibt es 650.000 Euro an den DHB von den Landesverbänden. Da soll dann steigern bis auf 1,05 Millionen Euro in 2025. Also von daher fast eine Verdopplung des Betrages. Das ist natürlich eine ordentliche Geschichte, die dann die Landesverbände zahlen müssen. Da gibt es mit Sicherheit dann auch Mitgliedsbeiträge der Vereine, die steigen müssen. Und es war, wie gesagt, auch etwas, wo viel drum gerungen wurde, weil einfach natürlich das eine enorme Summe ist, die dort einverlangt wird. Aber es soll einfach in den Sport entwickelt werden, damit einfach der Handballsport dann noch präsenter wird und noch mehr Menschen diesen Sport ausüben können.
Genau, ja. Also es soll in Projekte der Mitglieder und Leistungssportentwicklung investiert werden, im Leistungssport. Natürlich vor allem der Nachwuchs im Blick dazu, die Stützpunkte für Frauen, die angedacht sind und geplant sind. Da war man der Meinung, dass man da eine gewisse Veränderung braucht. Dementsprechend hat man auch gesagt, dass beim Deutschen Handballbund aus den Landesverbänden bisher relativ wenig ankommt pro Mitglied. Und ja, es ist etwa 1 Euro. Das ist wohl im Vergleich auch zu anderen Verbänden und zu internationalen Verbänden deutlich im unteren Drittel der Tabelle, also ganz weit unten. Dementsprechend will man dagegen ankämpfen quasi mit dieser Veränderung. Und dementsprechend dazu will man noch diverser werden. Ist noch so ein weiterer Punkt, der beschlossen wurde. Und dementsprechend hat man auch aufgrund eben der aktuellen Situation gesagt, dass man in diesem Jahr, beziehungsweise im nächsten Jahr 2023, auf eine Erhöhung erstmal verzichtet, aufgrund eben der Folgen der Corona-Pandemie und der Energiekrise, und das Ganze erst ab 2024 dann anhebt. Das ist dann auf jeden Fall auch schon ein ordentliches Anheben. Wie gesagt, 300.000 mehr sollen da schon dann an den Verband fließen von den Landesverbänden. Und du hast schon gesagt, 2025 die 1 Million Marke dann auch übertroffen werden.
Ja, definitiv. Also es ist natürlich wichtig, auch eine Entwicklung, gerade natürlich auch beim Frauennachwuchs, dass man auch da mehr in den Stützpunkt investiert. Natürlich, wie gesagt, es war trotzdem, ich glaube jetzt, über 2-3 Jahre lang ein riesengroßes Thema. Da haben sich auch Landesverbände sehr klar positioniert, aber man hat sich jetzt scheinbar da auch darauf einigen können, wie man das Ganze angeht. Und man möchte natürlich dann auch jetzt natürlich den Handballsport weiter stärken, damit wir dann auch nicht nur bei den Herren und auch bei den Frauen einfach noch erfolgreicher international sein können. Und da sind natürlich auch gerade die Landesverbände mit ihren Vereinen natürlich darunter eine ganz, ganz wichtige Stütze, damit wir dann auch, damit dann der Sport dann natürlich weiter wachsen kann. Tim, lass uns dann zu dem Thema kommen, was wir letzte Woche ja schon sehr ausführlich behandelt haben mit dem Spiegelbericht zu dem System André Fuhr, wie es genannt wurde. Das hat natürlich auch ein großes Echo hervorgerufen. Wir haben auch darüber gesprochen gehabt, dass auch einige sich dazu geäußert haben. Und auch natürlich dieser Woche ist einiges passiert. Lass uns anfangen mit dem, was das DRB-Präsidium beschäftigt hat. Und zwar wollen sie eine externe, unabhängige Kommission einrichten, die sich mit diesen Vorwürfen beschäftigt, denn man hat ja auch selbst gesagt, man hat ja immer wieder Hinweise bekommen, aber man hat da nie wirklich was rausfinden können, was da genau die Sache ist, und das soll jetzt genau aufgearbeitet werden, im Grund für den Sport, auch um für zukünftiges Handeln darauf was zu lernen. Es sind jetzt 3 Leute bekannt geworden, Professor Dr. Carmen Borgfrere, Professor Dr. Christian Pfeiffer und Benny Barth. Das sind teilweise auch Leute, die unabhängig vom Verband sind und auch in entsprechenden Bereichen Experten sind. Ist auf jeden Fall, finde ich persönlich, ein guter Schritt, um einfach dann auch wirklich da zu gucken, ob wirklich der DRB nicht was falsch gemacht hat.
Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt, das auch, wie gesagt, extern und unabhängig zu machen, diese Personen mit ins Boot zu holen. Es geht eben vor allem darum, also zum einen natürlich um das, es geht darum, das aufzuarbeiten, was eben passiert ist, was nicht, was eben in den letzten Jahren falsch gelaufen ist, um das zu erkennen, um daraus zu lernen, aber eben auch präventiv vorzugehen, dass so etwas nicht nochmal passieren kann und eben dieses Umfeld zu bieten und aufzubauen, in dem man sich eben wohlfühlt, um solche Sachen dann eben anzusprechen, wenn sie passieren. Das ist ja wirklich das Entscheidende, was man eben aus dieser Geschichte lernen muss, dass das bisher eben nicht der Fall war. Dementsprechend dazu natürlich auch über die Athleten Deutschland mit einer Fachberaterin und einer betroffenen Vertretung weitere Unterstützung sich geholt. Ich glaube, das ist auch wirklich absolut wichtig. Die Kommission wird dann nach der EM der Frauen Anfang Dezember ihre Arbeit aufnehmen, zeitnah, so zumindest der Plan. Und ja, wie gesagt, es ist absolut ein absolut wichtiger Schritt und die absolut richtige Entscheidung, das Ganze dann auch so mit Experten auf diesem Gebiet anzugehen. Von daher, hoffen wir mal, dass es auch wirklich diesen Effekt dann erwirkt, den man sich erhofft.
Ja, hoffen wir doch mal. Also ich meine natürlich auch, der DRB ist ja beim Spiegelbericht auf jeden Fall nicht gut weggekommen. Also von daher muss man ja auch da hinterfragen, inwieweit sie dann auf gewisse Dinge einfach nicht reagiert haben. Also das ist schon noch sichtbar. Ich hoffe dann auch, dass man das auch öffentlich einsehen kann. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass der DRB auch das wirklich offen und offen kommuniziert, offen damit umgeht, was man vielleicht auch für Fehler gemacht hat. Und dann, wenn es dann auch festgestellt wird, dass bestimmte Personen dann auch Fehleinschätzungen gemacht haben, beziehungsweise nicht gehandelt haben, dass man auch dann natürlich dann auch entsprechende Konsequenzen zieht. Die hat jetzt auch einen Mann gezogen. Andreas Heiermann ist zurückgetreten als Vorsitzender der Handballabteilung, hat gesagt, dass er seinen schon sowieso geplanten Rückzug 2024 ja jetzt schon vorzieht einmal. Wenn ich mir aber so das Statement durchlesen dann dazu, auch gerade was dann Herr Dr. Raubal sagt, wie jetzt zum Beispiel als Zitat, Andreas Heiermann hat mich im persönlichen Gespräch glaubhaft davon überzeugt, dass er genau diese Kraft nicht aufbringen kann, nicht länger aufzubringen imstande ist, also die zahlreichen Herausforderungen zu lösen, die es im Damenhandball aktuell gibt. Sein Rücktritt ist daher konsequent und verdient Respekt. Da denke ich mir nur, angesichts der Vorwürfe, die gegen Andreas Heiermann im Raum steht, und auch, dass dann das Forum Schwarz-Gelb, das eigentlich beim BVB eigentlich fast nur über Fußball auch was dazu macht, lässt mich doch noch sehr, sehr fragwürdig zurück, dass da überhaupt wirklich was aufgebaut wird oder aufgeräumt wird. Beim BVB ist wirklich eigentlich eher so, man möchte das ganz schnell unter den Teppich kehren, damit man da bloß nicht mehr drüber redet.
Ja, also die Aussage fand ich auch sehr, sehr problematisch. Also ganz, ganz komische Wortwahl von Herrn Raubal.
Der auch wirklich noch ein gestandener Mann ist. Ich meine, der ist ja Bundesliga-Präsident jahrelang gewesen. Also da erwarte ich von ihm viel mehr.
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe da ehrlich gesagt auch sowieso nicht viel erwartet, weil es eben auch, irgendwie, er ist halt immer noch ein Funktionär und ich, also würde ich jetzt nicht allzu viel erwarten, dass er sich da, vor allem weil man so lange miteinander gearbeitet hat, da jetzt nicht allzu kritisch äußert. Also das verwundert mich ehrlich gesagt nicht. an sich kann man natürlich sagen, also es ist vollkommen okay, in diesem Statement zu sagen, wie wichtig er aufgrund eben des Ehrenamtes für den Verein war in den letzten Jahren, um den Handballsport voranzubringen beim BVB. Alles gut. Aber ja, vor allem dieser Satz mit diesem, er kann die Kraft nicht länger aufbringen. Ja, okay, mag so sein, aber ich sag mal so, er sollte es auch nicht. Also, es ist wirklich ganz, ganz schwierig. Also, wie gesagt, wir sind ja eh noch so ein bisschen skeptisch. Der BVB hat es ja auch schon so ein bisschen, ja, von sich gewiesen, aber hat ja schon klar gemacht, dass man eben erstmal sich nicht mehr groß dazu äußern wird, bis eben das Ganze aufgearbeitet wird und es da irgendwie Neuigkeiten gibt. Also irgendwie wirkt das Ganze auf mich auch noch nicht so ganz koscher, aber ja, auch da bleibt es uns eigentlich nur abzuwarten, aber auch da, also wie gesagt, ich finde dieses Teile des Statements zumindest und Teile dieser Stellungnahme ein bisschen sehr fragwürdig, aber gut. Ja, es ist wie es ist.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich bin mal gespannt. Der ist jetzt auch demnächst, ich glaube in 2 Wochen, Mitgliederversammlung beim BVB. Mal gucken, ob es denn da auch an Druck von Seiten der Mitglieder bekommt, die das natürlich auch mit Sicherheit bekommen, denn die Ruhrnachrichten berichten ja auch fleißig drüber. Die Ruhrnachrichten sind ja gerade in Dortmund und so. Das ist schon eine sehr gelesene Zeitung. Also von daher schauen wir mal, was dann vielleicht auch an Druck dann auf den Herrn Raubert beziehungsweise auch dann seinen Nachfolger kommt. Denn Herr Raubert wird ja, glaube ich, seinen Posten noch abgeben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also von daher schauen wir mal, was dann dort auch da nochmal vielleicht besprochen wird und was auch dann beschlossen wird von den Mitgliedern, dass man da auch dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr aufarbeitet und das nicht nur, ja, totschweigt im Endeffekt. Das macht ja auch so ein bisschen die HSG, da gab es auch nochmal einen längeren Bericht in der Lippischen Landeszeitung, ich glaube eine Seite lang haben sie es sogar gemacht gehabt, wo es dann auch nochmal wiederholt worden ist, gewisse Vorwürfe und wo dann auch nochmal ehemaliger Funktionär, der dann zwischendurch übernommen hatte, von Torben Kietsch auch darauf hingewiesen hatte und ich glaube auch ein ehemaliger Beiratsvorsitzender oder Beiratsmitglied, dass man zumindest mal, ja, schon mal was gehört hatte, aber das nachgegangen war und da war da nie was rausgekommen. Also auch Blomberg hält sich bisher sehr bedeckt und auch da muss man mal gucken, inwieweit da dann auch eine Aufarbeitung stattfindet, beziehungsweise ob es dann überhaupt da vielleicht auch überhaupt personelle Konsequenzen gibt. Ich meine, Angela Malerstein hat beim WDR nochmal ordentlich nachgelegt gegen André Fuhr und auch natürlich gegen den Verein, der davon wusste. Also von daher wird auch der Druck da auf Torben Kietsch und die Handelsperson durchaus größer.
Ja, sie hatte sich ja generell auch schon in den letzten Wochen über Insta-Stories relativ unmissverständlich geäußert, jetzt eben nachgelegt in diesem Interview. Ja, wie gesagt, also mittlerweile sind es 30 ehemalige Spielerinnen. Also das ist echt eine sehr, sehr schwierige, sehr einfach weiterhin, also eine Situation, die mich weiterhin fassungslos zurücklässt, aber wirklich umso besser, dass eben jetzt immer mehr Spielerinnen dazu den Mut auffinden und ja, den Mut finden, eben diese Sachen zu erzählen und einfach aufzuzeigen, wie das Ganze war. Und ich sag mal so, dass das die schlimmste Zeit ihrer Karriere war, das hört man jetzt auch nicht zum ersten Mal, also nicht von der ersten Spielerin, also das ist schon echt, ja, wirklich umso krasser, dass es, wie gesagt, so lange aufrechtzuerhalten war für Fuhr, dieses System. Das ist schon echt, ja, das ist einfach unfassbar. Aber wie gesagt, sehr, sehr großen Respekt vor den Spielerinnen, die eben diesen Mut jetzt aufgebracht haben. Und ich hoffe einfach, ja, dass sich das am Ende wirklich in dem Sinne lohnt, dass sie sich jetzt so geäußert haben, dass eben sowas nie und nimmer wieder passiert, generell im Sport als auch ja, vor allem dann im Frauenhandball. Wie gesagt, Mia Czocko hat ja auch nochmal dazu aufgerufen, mutig zu sein, auch für Sportlerinnen aus anderen Sportarten. Also sie hat viele, viele Zuschriften bekommen, eben auch von Sportlerinnen aus anderen Sportarten, zum Beispiel aus dem Schwimmen, aus dem Turnen, wo es ja auch schon immer mal wieder bekannt wurde in den letzten Monaten. Ja, eben mutig zu sein, auch da die Dinge anzusprechen, öffentlich zu machen. Und ja, dementsprechend schauen wir mal, inwiefern sie vielleicht da auch so ein bisschen was ins Rollen bringt, auch in anderen Sportarten, ob da ein ähnliches noch passiert in den nächsten Monaten öffentlich, öffentlichkeitswirksam. ja, schauen wir mal, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Aber ja, es ist wirklich einfach weiterhin sehr, sehr, ja, einfach krass, was da passiert ist. Aber wie gesagt, stark von den Spielerinnen.
Ja, definitiv stark von den Spielerinnen, dass sie da auch so offen damit jetzt umgehen und dass sie sich da auch den Mut dann dazu gefunden haben, dass da auch Mia Zock und Amalie Berger wirklich dann auch was losgelöst haben und dass sie wirklich dann jetzt auch offen drüber reden können. Und ich hoffe, dass es einfach gut aufgearbeitet wird, dass dann auch die Personen, die dann zu lange weggeschaut haben, dann auch entsprechende Konsequenzen ziehen, beziehungsweise Konsequenzen gezogen werden aus deren Handeln, beziehungsweise deren Nichthandeln. Also von daher schauen wir dann nochmal dort auf jeden Fall weiter. Wir machen jetzt am Ende unserer Ausgabe. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dürft ihr uns gerne Rezensionen da lassen. Bei iTunes oder Spotify habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben. Gerne aber auch ganz konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? Ihr dürft uns auch schreiben natürlich. Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort jeweils. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder hier, beziehungsweise dann auch diese Woche nochmal. Wie gesagt, unsere EM-Vorschau wird auf jeden Fall noch kommen. Also von daher unbedingt unseren Podcast abonnieren und dann hören wir uns nächste wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.